Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Netflixer und Netflixerinnen, liebe Serien-Junkies und Popcorn-Kino-Freunde. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Ausgabe von Popcorn Culture. Wir haben ja schon bei der Harry Potter Folge angekündigt, dass wir sozusagen das Team irgendwie auf neue Stühle setzen oder so, kann man sagen. Deswegen darf ich heute mal die Moderation machen. Und wir freuen uns, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Und da ist noch der Manu.
Hallo, servus.
Und da ist die Jana schon zum zweiten Mal mit dabei.
Hallo.
Genau. Und wir sind Popcorn Culture und freuen uns, dass ihr euch anscheinend für Avatar 2 interessiert. Denn um diesen Film wird es heute gehen. Ja, also mal nicht eine Fernsehserie, sondern eine Kinoserie.
Ja, ja, machen wir eigentlich eher selten. Ich habe mal ein Gespräch geführt über James Bond vor langer Zeit und Matrix habe ich auch genau. Was gemacht mal. Aber ist jetzt auch so ein bisschen eine Ankündigung, dass sich die Dinge auch mal ändern könnten, dass wir doch uns, wenn uns so ein Film richtig ins Auge springt, dass wir uns dann auch mal einen Film oder eine Filmreihe mindestens vornehmen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja jetzt schon auf Miniserie. Es ist ja schon in Aussicht gestellt, dass wir mindestens auf 7 Teile Avatar kommen werden.
Ja. Ja, genau. Es ist, genau, wir sind da eigentlich bei den Kinoserien angelangt.
Richtig.
Naja, und Avatar 2 ist ja nun inzwischen auch schon, also wir haben heute den 19.01., wo wir aufnehmen, auf Platz 7 der 10 erfolgreichsten Kinofilme. Und ich bin mir relativ sicher, also nachdem wie der Abstand zu den nächsten beiden ist, dass er wahrscheinlich auf Platz 5 am Montag sein wird. Das ist relativ offensichtlich, denke ich mir. Also, und James Cameron, der Regisseur von Avatar, ist ja nun auch mit dem ersten Teil von Avatar schon auf Platz 1 der Top und auf Platz 3 mit Titanic. Ich sagte vorhin, wahrscheinlich will er die dann, wenn mal alle 7 Avatar-Teile raus sind, die gesamte Top 10 voll machen, wobei das geht nicht, da müsste er dann noch irgendeinen anderen Film
noch ein paar
hinterher
andere
schieben.
Raus. Ja. Aber es ist schon so, also James Cameron, vielleicht kann man das auch vorausschicken, der Regisseur dieses Films oder der auch des ersten Teils, das ist schon ein ehrgeiziger Typ, ein Kanadier ursprünglich, der mit, ich glaube so richtig mit Terminator, mit dem ersten Teil, das war eigentlich ein B-Movie oder ein C-Movie, auf jeden Fall keine Milliardenproduktion. Und das war ein Überraschungserfolg und da ist er irgendwie auf dem Radar von Hollywood so richtig aufgetaucht und hat seither schon auch Filmgeschichte geschrieben, also wirklich natürlich Popcorn-Kino, Mainstream-Kino, Blockbuster-Kino, jetzt ist es nicht berühmt für die ganze feinfühlig vielschichtigen Kulturkino.
Arthouse ist nicht seins,
nee. Genau. Aber eben, also Terminator hat er gemacht, er hat Aliens 2, Teil 2 mindestens gemacht, dann eben Titanic ist ein Riesenhit geworden und mit Avatar hat er lange Zeit alle Rekorde gebrochen, fast 3 Milliarden Einspielergebnis. Er wurde kurze Zeit dann von Avengers Endgame wurde er kurze Zeit eingeholt und dann haben die doch den Avatar vor ein paar Jahren haben die den nochmal ins Kino gebracht und das war so eigentlich ziemlich unverhohlen ein Versuch einfach den Platz 1 zu halten und den hat ihn dann auch wieder zurückerobert. Also das so ganz, wie sagt man, so ganz unambitioniert sind diese Regisseure auch nicht.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Ja.
Ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich riesen James Cameron-Fan, was Kino angeht. Ich kenne, glaube ich, keinen wirklich schlechten Film von ihm. Also gibt da natürlich auch Wellenbewegungen und so. Aber gerade was Action-Kino angeht, macht dem wirklich keiner was vor. Und auch was Science-Fiction angeht. Und auch bei Avatar, also das Thema, mit dem er sich, glaube ich, durchgängig in fast allen Filmen beschäftigt, ist die Frage nach Mensch versus Technik oder Menschlichkeit versus Technik. Das taucht wirklich, außer bei True Lies vielleicht, das ist der einzige, der mir einfällt, wo das nicht so eine Rolle spielt. Aber in all seinen anderen Filmen ist das durchgängiges Thema. Und so natürlich auch bei den beiden Avatar-Filmen, ja, über die wir heute reden. Wie geht's euch? Seid ihr James Cameron-Fans oder?
Ja, ich habe dir jetzt den Vortritt lassen weil ich natürlich schon so ein bisschen, meine Aufzählung hat ja auch gezeigt, ich kenne die Filme und ich mag die und so. Ich bin da in der Hinsicht sehr so anspruchslos Popcorn-orientiert, aber...
Also ich muss ja zugeben, dass ich nicht der größte Actionfilm-Fan bin, beziehungsweise auch so Mischung aus Action und Fantasy ist bei mir immer so ein bisschen so, also ich gehe nicht mal mehr erwartungsfrei da rein, sondern es muss mich schon überraschen, das Kino. Deswegen bin ich da nicht so wie ihr voll auf dem James Cameron-Trip und kenne da viel, sondern ich bin tatsächlich, ich habe den Film Avatar 2 jetzt ganz frisch gestern erst gesehen und bin sehr, sehr jungfräulich quasi da reingegangen und habe gedacht, okay, es kann mich eigentlich nur überraschen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich war auch in einem 4D-Kino, mein Sitz hat gewackelt.
Ich wollte gerade sagen, ja, meine Güte. Sie war heute Morgen noch, als ich ins Büro gekommen bin, da hat sie quasi noch gezittert, noch nachbeben von 3 Stunden Unterwasser-Action. Ich habe dann gedacht, das ist ja der Film, also wenn man natürlich im 4D-Kino einen Film schaut, der zu 2/3 unter Wasser spielt, dann muss man sich darauf gefasst machen, dass man nass wird, weil das ist ja so, da spritzt ja die ganze Zeit irgendwie das Wasser ins Gesicht.
Komplett. Und wenn einem dann zeitgleich das Wasser ins Gesicht gespritzt wird und dann irgendwelche Action-Szenen sind, wo man sowieso die ganze Zeit vom Sitz durchgeschüttelt wird, also so nach 2 Stunden, der ganze Film dauert ja, glaube ich, ein bisschen über 3 Stunden. Ich
glaub, über 3 Stunden.
Ja, 3 Stunden, 12 Minuten oder sowas. Also nach so 2, 2,5 Stunden dachte ich dann auch schon so, okay, jetzt reicht's auch langsam.
Es ist die
Morgen habe ich Rückenschmerzen. Ja,
Reizüberflutung par excellence.
Komplette Reizüberflutung, 3D und alles, was geht.
Aber Jana, dann hast du doch wahrscheinlich innerlich gekotzt, als der Jay sagte, die nächste Folge läuft über Avatar, oder? Weil du dir dann den angucken musstest.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja auch immer wieder so eine Herausforderung. Bleibe ich jetzt bei dem, was ich gewohnt bin, wo ich weiß, dass mir das gefällt? Oder setze ich mich jetzt bewusst dem auseinander, wo ich sage, ich bin erstmal skeptisch oder kritisch und habe noch nicht viel von James Cameron, also klar Titanic, aber von den anderen Filmen noch nicht so super viel gesehen und gucke jetzt mal was ganz anderes.
Ja. Aber ich muss an einer Stelle kurz einhaken, weil ich das jetzt ganz spannend als Kriterium finde. Wenn du sagst, du möchtest überrascht werden, das ist eben vielleicht der ganz entscheidende Unterschied. Wenn ich jetzt einen Actionfilm schaue, dann eigentlich will ich nicht überrascht werden. Also weißt du, das ist so, ich war auch bei Avatar nicht überrascht oder bei viel. Ich meine, Titanic ist das Paradebeispiel. Du weißt ja, das Ding geht unter. Also das ist ja, du weißt, wie es endet. Und bei Actionfilmen überhaupt, wenn ich so klassische Actionfilme gucke, da hast du eine Exposition in 10, 15 Minuten und dann weißt du, was läuft und dann kannst du eigentlich den kompletten Film extrapolieren. Da ist keine Überraschung. Du weißt genau, dass das geht, dann gibt dann einen Showdown und so und in den allermeisten Fällen ist das sehr berechenbar und ich gucke das dann mit Hochgenuss einfach, weil ich irgendwie mir da die Action reinziehe. Aber das ist echt, ich glaube, das ist ein Killerkriterium, wenn man überrascht werden will, dann sind viele dieser Blockbuster sind eigentlich nicht geeignet, weil
die
sind erschreckend predictable.
Aber ganz ehrlich, ich bin da bei Jana. Also nicht, dass ich nicht gute Action irgendwie schön gut leiden mag und mich freue, wenn es irgendwie knallt und Puff und Peng macht und die und tolle Bilder gibt und so. Aber wenn ein Film dann nicht an irgendeiner Stelle irgendwas Interessantes, Überraschendes, mich Packendes, auch inhaltlich irgendwie Packendes hat, dann denke ich, ja, war nett. Aber eigentlich erwarte ich vom Kino und gerade von jemandem wie James Cameron, dass er in die Wundertüte greift. So, also so geht's mir. Gut, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch, wie wir die Filme einschätzen. Aber in dem Sinne war auch Avatar 2 für mich eine echte Enttäuschung, muss ich sagen, weil ich an der Stelle gedacht habe, inhaltlich war das schon sehr dünn. Also
muss auch dazu sagen, ich habe zwischendurch mal im Kino auf die Uhr geguckt und habe so ein bisschen immer die Zeit im Kopf gehabt. Ich wusste ja, wie lange es dauert. Und als so dann die letzte Dreiviertelstunde anbrach, dachte ich mir auch so, okay, jetzt müsste irgendwie jetzt langsam der Showdown kommen. Jetzt wird nochmal viel am Sitz gerüttelt. Und wusste dann auch schon so, jetzt ist aber auch gut, wenn es dann in einer halben Stunde durch ist. So.
Ja. Also. Weißt du, was geil war? Ich war in einem Kino jetzt, das war kein 4D-Kino, aber das hatte irgendwie so Stühle, wo du die Lehnen hoch und runter stellen kannst und die Füße so hochfahren kannst. War ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es das inzwischen gibt. Ne? Und ich habe dann so gemerkt, so in der letzten Dreiviertelstunde spielte ich dann immer mehr an meinem Knopf. Lehne vor, Lehne zurück, Fußdinger hoch, runter. Weil ich irgendwie dachte, ja, okay, das ist alles so absehbar, da muss ich mir hier ein bisschen Stimmung machen irgendwie. Sonst.
Ja, das sieht genau die dann anfangen vom Balkon aus irgendwelche Popcorns runterzuschmeißen und so, weil ihnen langsam langweilig wird.
Ja, genau. Genau.
Ja, aber vielleicht können wir ja an der Stelle einsteigen, wie der Film so, wo uns der Film beeindruckt oder tatsächlich überrascht hat und wo eben nicht.
Sollten wir vielleicht erst kurz zumindest den Inhalt zusammenfassen?
Ah, ja, ja, super. Magst du das machen?
Do it.
So, worum geht's überhaupt? Wovon reden wir?
Genau, das
sind quasi langgezogene Schlümpfe.
Lange so blaue Menschen mit
Wenn Schänzen. Man so will. Also der Film spielt quasi, ich glaube, 10 Jahre nach Avatar 1. Und ich habe mir tatsächlich Avatar 1 auch echt noch ein paar Wochen vorher noch mal reingezogen, auch in der wirklich langen Version. Da gibt's ja auch einen Extended Cut und so, damit ich irgendwie gut vorbereitet bin und so. Nur kurze Anmerkung, auch hier, das war's, ich war damals im Kino von Avatar 1 sehr beeindruckt, wirklich, weil solche 3D-Bilder hatte ich noch nie gesehen und das hat mich wirklich sehr, das fand ich wirklich tierisch. So, und jetzt dann eben tatsächlich 13 Jahre später, ich habe ihn danach nicht nochmal gesehen, weil er eben so lang ist, habe ich dann gedacht, ja, immer noch tolle Bilder. Ich habe ihn auch wieder, ich habe zu Hause ja einen 3D-Fernseher, habe ihn auch in 3D wieder gesehen, tolle Bilder und so. Wahnsinn. Aber auch hier dachte ich, ja, meine Güte, die Geschichte ist schon sehr, sehr leicht, sehr absehbar und so. Aber gut. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass Avatar 1 einigermaßen bekannt ist. Und wir haben ja den Soldaten Sully, der quasi am Ende von Avatar 1 bei den Navi geblieben ist, diesem Urvolk. Und nun zu Avatar 2. Avatar 2 beginnt dann damit, dass die Menschen wieder auf dem Planeten, wie heißt der nochmal?
Pandora.
Pandora kommen.
Ja, ne? Alles gut, ja.
Ja. Was denn?
Alles gut.
Ja, Pandora, okay. Genau. Es spielt nicht auf der Erde, das muss man vielleicht noch sagen.
Ja, genau. Das,
deswegen meine kurze Irritation gerade, weil ich auch gerade gedacht habe, wie hieß das nochmal? Und das
wie heißt nochmal unser Planet?
Genau,
oder
ja, genau.
Naja, und auf jeden Fall, die Menschen wurden ja in Teil 1 erfolgreich besiegt und vertrieben und so weiter. So, und jetzt kommen sie wieder, weil es der Erde eben schlechter geht und sie sozusagen den Lebensraum oder vor allen Dingen auch die Energie dieses Planeten ausbeuten wollen. Und so gibt es dann am Anfang wieder Gefechte zwischen den Navi und den Menschen. Und nun ist es so, der Bösewicht aus dem ersten Teil, das kann man, glaube ich, sagen, ohne groß, das spoilert nicht groß, der ist quasi ja im ersten Teil gestorben. Wie hieß der nochmal? Na egal, ihr wisst, dieser Lieutenant oder Leutnant oder irgendwie sowas. Und der wurde quasi geklont, aber in einem Navi-Körper. So, und mit ihm noch so ein paar andere Haudegen. Also wir haben jetzt quasi, der kommt quasi als Navi, als einer dieser, in einem Körper dieser Ureinwohner zurück auf den Planeten und will nun auch Rache nehmen an James Sully, der ihn ja damals quasi ermordet hat oder besiegt hat. So. Und dann ist der erste Showdown quasi am gewohnten Ort, den wir auch aus dem ersten Teil kennen, mit diesen fliegenden
Drachenwesen, Echsen.
Genau, und diesen Inseln in der Luft quasi.
Ach so, ne? Ja.
Diesen Felsen, die da schweben und so. Und es wird irgendwie klar, okay, Sully muss mit seiner Familie fliehen, weil dieser Leutnant wird keine Ruhe geben, und um den Stamm zu schützen, müssen sie sich aus dem Staub machen. So. Und dann flieht Sully mit seiner Familie. Die haben inzwischen auch Kinder bekommen und haben noch ein Menschenkind dabei, der übrigens der Sohn von jenem Leutnant ist. Und kommen nun dann zu dem Stamm der, wie heißen die? Also auf jeden Fall, was ist, ich kann
mir solche Sachen... Man merkt, wir sind nicht gut vorbereitet gerade.
Nee, ich kann mir solche Namen immer nicht merken. Das ist...
Es ist das Wasservolk auf jeden Fall. Also die Navi um Sully sind ja in den Wäldern.
Genau.
Und sie fliehen nun und fliehen quasi zu den Inselgruppen auf Pandora. Und es ist quasi das Wasservolk.
Genau. Sehr schön, danke, Jana. Und dort kommen sie quasi als Flüchtlinge an, und es gibt dann einige Schwierigkeiten, ob sie dort anerkannt werden und müssen sich dort irgendwie eingrooven und sozusagen mit diesem Wasservolk irgendwie assimilieren, müssen lernen dann tauchen und all diese Dinge. So, und lange Rede, kurzer Sinn, die Menschen geben natürlich nicht Ruhe, sondern spüren unsere Heldenfamilie auf, und dann, viel lasse ich gar nicht aus, wenn ich nicht mehr erzähle. Auf jeden Fall gibt es dann am Ende natürlich einen riesen Showdown zwischen Menschen und dem Wasservolk und Sully, wo es dann eben wieder um die Frage geht, wer wird die Oberhand behalten.
Ja, Metcaina so. Heißen die übrigens, Wasserleute.
Dankeschön.
Es ist eine leicht türkisfarbene Version der Navi. Die sind nicht ganz so blau, ein bisschen grünlicher.
Ein bisschen heller,
ein bisschen schwimmtauglicher.
Haben eine größere Schwanzflosse und ein bisschen größere so Schaufelhände, würde ich jetzt sagen.
Ja, genau.
Zum
ja,
Schwimmen.
Genau.
Ja.
Ja, das ist der Plot.
Das ist der Plot. Viel mehr ist nicht. Und das in 3:12. Also...
Ja, aber lass mich mal eine Lanze brechen, bevor wir da kritisch weiter eintauchen. Ich kann das halt schon sehr genießen, wenn Filme, so CGI, Computeranimation, wenn das richtig gut gemacht ist. Und das konnte man ja vom ersten Teil schon sagen, wenn man wissen wollte, vor 10 Jahren oder wie lange es her ist, seit der gelaufen ist, 12, wenn man wissen wollte, was der aktuelle Stand der Computertechnik ist, was sich da machen lässt in 3D-Animation, dann musste man Avatar schauen. Das war wirklich State of the Art oder noch mehr. Das war Speerspitze dessen, was möglich ist. Und das gilt jetzt für den zweiten Teil auch wieder. Also das ist jetzt wirklich nochmal 3D-Technik ausgereizt bis zum letzten, hoch aufgelöste Bilder. Die haben auch eines der größten Probleme der 3D-Animation, nämlich die Darstellung von Wasser.
Mhm. Ja.
Haben die sensationell gelöst. Ja. Das war über Jahre hinweg, war das ein riesen Struggle für 3D-Animationen, die Bewegung und den Fluss und überhaupt so die Eigenheiten von Wasser 3D zu animieren, zum Beispiel ein nasses Fell oder nasse Haare oder so. Das hat die ganzen Computer Animationsstudios regelmäßig an ihre Grenzen gebracht, und das hat man jetzt hier sensationell gelöst.
Ich muss dir total recht geben. Also im Mittelteil des Filmes, wo man nicht mehr so genau wusste, ist jetzt eine Stunde vorbei oder anderthalb Stunden, wo befinden wir uns gerade, wo handlungstechnisch auch nichts passiert, was irgendwie wirklich von Relevanz wäre. Ich habe mich total in den Bildern verloren.
Ja.
Ich habe mich in den Bildern verloren. Ich habe das Blau gesehen. Ich habe der Sohn von Sully schwimmt dann mit so einem Waltier.
Ja.
Mit Free Willy?
Genau, eigentlich ist es Free Willy, richtig. Mit Navi und einem Tier, was kein Wal ist, aber ja, genau. Und er schwimmt dann mit diesem Wal und es gibt auch noch eine Verbindung zwischen denen, also es gibt so eine kleine Untergeschichte, aber da konnte ich mich total in den Bildern verlieren und war auch sehr angerührt von dem, was die Bilder auch an Emotionen sozusagen übertragen haben und darstellen konnten.
Ja. Diese Tulkun, so heißen Tulkun, die Wahlteile, diese Tulkun, die sind wirklich so halt auch emotional aufgeladen dargestellt, diese Bilder, das ist schon...
Ja, und es ist vor allen Dingen, das ist auch stark gemacht, weil ich sag mal, der Film geht im Grunde los mit 3D-Aufnahmen, die man so auch aus dem ersten Teil kennt. Ne? Die sind wirklich auch toll. Ich meine, es ist einfach, wie gesagt, ich habe Avatar 1 ja nun gerade erst gesehen, das ist auch immer noch State of the Art, es ist wirklich saugutes 3D. So, und du denkst, ja, schön und so gut, aber das kennen wir natürlich inzwischen auch. Und wenn es dann in diese Unterwasserwelt geht, plötzlich kriegt dieses 3D-Ding nochmal einen Riesenschub und du denkst, ich glaube, ich sitze im Aquarium. Also wirklich, und zwar in einem Riesenaquarium sozusagen. Also das ist schon...
Wenn die Qualle neben dir auftaucht sozusagen.
Ja. Also das ist schon beeindruckend, muss ich auch sagen. Das hat mich auch, da ging es mir ähnlich wie dir, Jana, da in die Bilder fand ich einfach affengeil. Also das hat mich sehr mitgenommen. Also richtig, richtig stark.
Ich hab eine Krise gehabt, genau in dem Teil. Und zwar, also ganz blöd eigentlich, aber ich mochte dann plötzlich nicht mehr weiter gucken, weil ich wusste, jetzt machen die Menschen dann das alles kaputt. Also ich habe das so genossen, so diese Farben, diese Unterwasserwelt, diese Fantasietiere, diese mit Musik untermalte Herrlichkeit der einer fantastischen Schöpfung irgendwie. Und ich wusste genau, jetzt zieht dann der Sturm auf am Horizont, jetzt kommen dann die Menschen und dann wird alles, dann werden garantiert werden. Das ist auch das Vorhersehbare, weißt du guckst das und du weißt, das wird jetzt irgendwie platt gemacht. Du weißt, die werden diese Wale jagen. Du weißt genau, da werden jetzt ein paar sterben und so. Das ist das. Und ich habe dann plötzlich zwischendurch gedacht, ach, am liebsten würde ich jetzt rausgehen mit diesen schönen Eindrücken und irgendwie so ein bisschen in dieser National Geographics Fantasie irgendwie schwelgen und nicht mit ansehen, wie die Menschen da mit ihrer Kriegsmaschinerie drüber walzen, weißt du?
Und da sind wir ja sozusagen schon voll bei dem ersten großen Thema, also Klimakrise, Klimaaktivismus und wie gehen wir mit den Meeren um, was ja in dem Film auch ganz, ganz krass dann eben durch diese Waljäger, Tulkunjäger sozusagen dann nochmal dargestellt wird, wie sozusagen die Jagd auf so Lebewesen auf die Spitze getrieben wird mit Unterseebooten und Harpunen von oben und von unten und
Es wird auch echt so dargestellt, dass es den Zuschauer wirklich kompromisslos auf die Seite dieser Tiere schlägt. Das wird zuerst gezeigt, die sind wahnsinnig intelligent. Das heißt dann wahrscheinlich intelligenter als der Mensch, kreativ. Sie singen, machen Musik, musizieren quasi. Es sind
empathische Tiere.
Empathische mit einem großen, Gefühlsleben, emotionaler als Menschen es sind. Und dann werden die grausam geschlachtet und dann heißt es noch, die wehren sich gar nicht eigentlich. In ihrer ganzen Masse und Monstrosität quasi physisch, die wehren sich gar nicht. Die werden da einfach abgeschlachtet, um aus ihren Gehirnen einen Liter Serum oder so zu gewinnen, der dann Anti-Aging-Qualitäten hat.
Den Rest, den Kadaver sozusagen, lässt man so an Bojen hängend einfach weiter im Meer rumschwimmen. Also man braucht gar nicht mehr. Es geht nur um diese Flüssigkeit. Ja. Und wenn man die hat, dann ist alles erreicht und den Rest lässt man einfach so weiter vor sich.
Ja, und diese Flüssigkeit ist ja sozusagen, wie ist das, ein Liter oder ist eine unfassbar hohe Summe wert. Ich konnte mir die Zahl nicht merken.
80 Millionen haben sie
irgendwie
gesagt.
Irgendwie sowas, genau. Also, und also
aus einem Hirn.
So die menschliche Gier, die diese wundervolle Natur ausbeutet. Aber ich muss sagen, das hat mich natürlich auch mitgenommen. Und auf der anderen Seite fand ich das aber auch echt furchtbar platt, ehrlich gesagt. Also habe ich gedacht, das ist doch im Großen und Ganzen genau derselbe Plot wie in Avatar 1. Also da geht es um eine andere Substanz, die gebraucht wird, weshalb der Planet ausgebeutet wird, nämlich eine Energiesubstanz. Und aber im Großen und Ganzen ist das quasi auch von dem Storytelling, den Avatar 2 macht. Okay, diese Flüchtlingsnummer, aber selbst das hast du bei Avatar 1 nicht als Flüchtling, aber der Jake, also der Sully im muss sich auch bei den Navis sozusagen assimilieren, weil er ja eigentlich ein Mensch ist, der nur in einem Avatar steckt und so weiter. Also du hast im Grunde alle Themen. Ja. Hast du schon im ersten Teil und vom Storytelling, also passiert da quasi nichts Neues, oder? Also.
Und es werden ja auch Dinge einfach so ein bisschen, die werden angerissen und dann wird es einfach offen gelassen. Da ist dann diese Wissenschaftlerin, die sagt, es geht grundsätzlich darum, dass wir auf Pandora eine neue Erde errichten. Also dass wir irgendwann so weit sind, dass Pandora quasi unser Planet ist. Und das hat man dann am Anfang in der Exposition, in dieser Dreiviertelstunde, wo einmal alles eingeführt wird, wird das dann einmal erzählt. Und danach sind wir dann nur noch sozusagen beim Endkampf nachher in der letzten halben bis Dreiviertelstunde. Und genau. Das ist auch irgendwie was dann so ein bisschen offen bleibt oder was dann nicht mehr weiter erzählt wird.
Da verklingen auch alle Zwischentöne. Komplett. Also ich würde das wirklich auch so sehen. Einerseits vom Storytelling her, Avatar 2 ist Avatar 1 im Wasser fertig.
Genau.
Es ist wirklich dieselbe Story. Und dann, und das finde ich jetzt inhaltlich spannend auch zu diskutieren. Ich habe so das Gefühl, wisst ihr, also ich glaube, einerseits wird dieses progressive Thema des Umweltschutzes, der Klimakatastrophe und so, das wird ganz, ganz stark nach vorne geschoben, schon im ersten Teil. Es wird deutlich gemacht, wie zerstörerisch der Mensch sich auf dieses Ökosystem auswirkt. Aber es ist dann auch wirklich eine ganz krude Schwarz-Weiß-Zeichnung. Der Mensch ist einfach der Zerstörer. Ja. Pandora wäre am besten bedient, wenn nie ein Mensch diesen Planeten betreten hätte. Die Menschen tauchen auf und machen alles kaputt. Da wird im ersten Teil Brand gerodet, was das Zeug hält. Im zweiten Teil werden die Meere leer gefischt und alles kaputt gemacht und so. Und es ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es wird eigentlich ein Menschenbild gezeichnet, wie es in den ganz, ganz radikalen Flanken der Klimabewegung anzutreffen ist, wo der Mensch eigentlich nur noch das Krebsgeschwür des Planeten ist oder das Virus, dass der Planet loswerden müsste, wo man die Überzeugung hegt, es wäre allen am besten gedient, wenn es den Menschen gar nie gegeben hätte oder so. Das ist so ein bisschen die Message, die dann bleibt irgendwie.
Ich finde mit so ein, zwei ganz kleinen Ausnahmen, also einmal natürlich dieser Menschenjunge, der sich aber natürlich total angepasst hat, aber trotzdem eben die ganze Zeit seine Maske tragen muss und dann natürlich auch, je mehr er mit den Menschenwesen oder mit den Himmelsmenschen dann umgeht, auch wieder mehr von denen lernt und sozusagen Kontakt zu seinem Vater dann aufnimmt. Und es gibt eine Person, aber die kommt nicht stark vor jetzt im zweiten Teil, aber es ist, glaube ich, so ein Umweltforscher. Nicht der Waljäger, sondern es gibt noch eine zweite Person auf diesem Schiff, so ein Umweltforscher, mit dem sich der Junge dann ein paar Mal irgendwie so unterhält und sich erklären lässt, wie das Ganze funktioniert, das System und so. Und das sind so ein paar Gespräche jetzt im zweiten Film gewesen, wo man ein bisschen das Gefühl hat, okay, nicht alle Menschen sind ganz scheiße, also 99%, aber es gibt diesen 1%, wo jemand zumindest noch nicht mal das Ganze anzweifelt, aber zumindest vielleicht einen anderen Blick darauf hat oder ein bisschen sensibler zu sein scheint.
Genau, wobei selbst der ist ja quasi in den Klauen der also Wirtschaftsmafia, die seine Forschungsarbeit bezahlt und deswegen gut, findet er es zwar nicht toll, dass dort diese wahlähnlichen Tiere erledigt werden, aber gut, was willst du machen? Ne? So ist halt so. Und was ich noch spannend finde, sozusagen auf der Meta-Ebene, weiß nicht, ob das dem Film vorzuwerfen ist, aber es ist ja schon spannend, dass du einen Film machst, der quasi ein Aufgebot an technischer Möglichkeit ist, ne? Also der quasi, wie du vorhin gesagt hast, Manu, State of the Art, das vorführt, was Kino heute Bilder und Computer und CGI-mäßig kann. Und das ist, wie gesagt, sehr beeindruckend auf einer gewissen Ebene. Und damit kritisiert und dann antritt, zu kritisieren, dass der Mensch in seinem Eroberungs- und Technikwahn quasi eine Welt kaputt macht, sozusagen. Ja.
Fast ironisch schon das Ganze.
Ja. Genau.
Entschuldigung, Jay, wollte ich nicht unterbrechen.
Naja, ich wollte nur sagen, da habe ich irgendwie kurz gedacht, weiß ich auch nicht so genau, ob das eigentlich tatsächlich zusammenpasst, weil die Form ist ja irgendwie auch die Message. Also
ja, toll. Es ist eine gewisse Widersprüchlichkeit drin, ja. Oder dann auch einfach eine ganz ein gewisser fast schon Zynismus drin, weil das ist ja auch, was bei mir übrig bleibt bei dem Film. Ich finde den dann schlussendlich, und das ist mir beim ersten Teil schon so gegangen, dass ich den irgendwie frustrierend fand. Mhm. Weil er zeichnet keine Lösung auf, weil es werden quasi zwei Optionen beschrieben. Einerseits die technisierte Menschheit, die sich selber in diesem unglaublichen Energiehunger und Ressourcenhunger eigentlich ihre Lebensgrundlagen selbst zu Tode richtet. Ja. Und dann die anderen, das wird sehr verklärt dargestellt, diese Eingeborenen, diese
Naturvölker,
die in völliger Einheit und Harmonie mit der Natur zusammenleben. Da könnte man erstens mal die Rückfrage stellen, gab es das überhaupt je bei uns? Also ist da nicht auch einfach ein großes Stück Verklärung mit dabei, wenn man das Gefühl hat, der Mensch wäre je mit der Natur in einem derart spannungsfreien Verhältnis gewesen oder so. Aber selbst wenn es das war, es ist doch völlig klar, da kommen wir nicht zurück. Wir kommen da nicht zurück, oder? Also da führt ja kein, das ist, du kannst nicht 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde wieder irgendwie in die Höhlen schicken oder auf die Bäume schicken oder so. Wir kommen nicht mehr zurück zu diesem Naturverhältnis. Und das, dann bist du vor zwei nicht gangbaren Optionen, und das habe ich mindestens unbewusst immer als wahnsinnig frustrierend. Es wird ja kein Weg aufgezeigt, wie man zum Beispiel irgendwie würdevoll und respektvoll dann doch so mit den Ressourcen umgehen kann, dass das Überleben der Menschheit auch gesichert ist oder so.
Und es ist ja auch eine eindimensionale Darstellung sozusagen vom Menschen. Also natürlich haben wir dieses Bedürfnis, uns weiterzuentwickeln und Technik zu entwickeln und fortzuschreiten. Aber es ist ja in keinem Fall so, dass wir kein Gespür mehr für die Natur haben oder gar kein Gefühl mehr für das, was uns da geschenkt ist und wie wir damit irgendwie sensibel auch umgehen müssen. Natürlich gab es mal solche und mal solche Zeiten, und wir haben uns auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren, das auf gar keinen Fall. Aber es ist ja auf gar keinen Fall so, dass uns da die Sensibilität für total abgeht. Das ist ja einfach nicht so. Und gleichzeitig zeichnet es ja ein Bild von diesen Naturvölkern, die anscheinend überhaupt nicht das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, sondern so eine Grundzufriedenheit haben, mit der Natur eins zu sein und so total zufrieden und im Einklang mit sich selbst und der Natur einfach leben zu können, ohne sich irgendwie weiterzuentwickeln oder bei dem einfach zu bleiben, so wie es ist. Und
gut, ich meine,
Natur zeigt uns ja aber auch permanent, dass sich die Dinge immer weiterentwickeln. Mhm. Die Natur passt sich an und wir passen uns an. Und von daher ist das ja auch keine realistische Darstellung in dem Sinne.
Ja. Nee, genau. Und ich finde, man könnte sagen, dadurch, dass die Zeichnung auch der Figuren so absolut schwarz-weiß ist, da gibt's echt keine Grautöne, und auch die Plotpunkte, also meinetwegen auch die gesamte Rachegeschichte von diesem Lieutenant oder was da ja auch immer ist, ne, ist, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und warum der nun losziehen darf, um diese, ich meine, der ist ja geklont worden und der sieht ein Video davon, also also das fand ich absolut nicht nachvollziehbar, nicht wirklich. So, also aber trotzdem, ja, du brauchst das quasi, um den Plot nach vorne zu bringen, so, ne? Genau. Und das ist alles so absolut schwarz-weiß und genau diese und das lässt einen dann eben auch so, ich finde das gut, wie du es gesagt hast, Manu, so ein bisschen ratlos zurück, weil es entweder oder gibt, aber entweder oder ist beides keine Option. Also, und es weiß ja jeder. Also ich meine, da muss es doch noch irgendwelche Zwischentöne geben. Also so. Mhm. Mhm. Ja, also ja, das fand ich, ja, das fand ich schwierig. Und bisschen.
Wir wollen ja auch nicht als Menschen so dargestellt werden. Also ganz aus so einer egoistischen Sicht sozusagen, ist es für uns ja auch total, ja, erschütternd, wenn wir sehen, wie wir vielleicht mal in ein paar hundert, ein paar tausend, wie auch immer, wie vielen Jahren so dargestellt werden oder so sein könnten. Also das will ja niemand.
Ja. Wie meinst du jetzt so dargestellt werden?
So technisiert, so verrückt, einfach sozusagen überhaupt keine Sensibilität mehr für Natur. Aha, oder ähnliches, ja. Einfach so zerstörerisch, das, was du gesagt hast.
Ja.
Also ich will ja nicht nur schwarz oder weiß dargestellt werden in dem Sinne, in ein paar hundert, ein paar Millionen Jahren, wie auch immer.
Ich habe halt dann das Problem, dass ich dann eben wirklich manchmal so gewisse Anflüge von Schwermut habe, dass ich denke, ja, so ist es, der Mensch macht alles kaputt, was ihm, und dann zieht mich das dann richtig runter, da irgendwie, weil es gibt ja, ich meine, wir leben in einem erneuten massiven Artensterben und es wird Raubbau betrieben an der Schöpfung, an der Natur, an allen Ecken und Enden, aber ich freue mich dann, wenn ich nehme das auch gerne dann zur Kenntnis, wenn du dich dann dafür stark machst, es ist ja ein aufbrechendes Bewusstsein dafür, so geht's nicht weiter. Und ich glaube, dass Cameron sogar mit seiner Story natürlich Wasser auf diese Mühlen leiten wollte, dass er sagen wollte, klar. Leute, es ist 5:12, lass uns quasi nicht den Planeten, unserem Planeten unbewohnbar machen und so, aber er zeigt keine konstruktive Lösung auf und er hebt dann schon ganz massiv irgendwie den moralischen Finger. In der Figurenzeichnung habe ich das Gefühl, fühle ich mich dann wirklich so als der Ressourcenzerstörer irgendwie in die Ecke gedrängt.
Ja, ich meine, gut, und du hast natürlich sozusagen die, also wenn es hier in den Personen sozusagen ein bisschen mehr auch Geschichte gäbe, also auch Dinge, die, wo du denkst, irgendwie, okay, es geht jetzt nicht nur auch meinetwegen bei diesen Eindringlingen, ne, bei den Menschlichen. Also es geht nicht nur darum, hier zu besiegen und zu erobern und die Flüssigkeit sich anzueignen und so, sondern die haben auch tatsächlich eine Biografie. Das sind irgendwie, das sind Menschen mit einer Geschichte sozusagen. Dann könnte man zumindest irgendwie vielleicht auch ein bisschen Verständnis bekommen und dann wäre das alles nicht so platt.
Ja, ja. Finde ich, das fand ich auch so. Und ich habe in einer Rezension noch gelesen und ich konnte das durchaus nachvollziehen, dass ein Rezensent gemeint hat, man spürt dem James Cameron auch ab, wie große Freude er hat, jetzt diese schwere Kriegsmaschinerie aufzufahren. Also wie er das so inszeniert. Ich meine, da hat er ja immer schon auch in anderen Filmen, auch in Terminator und so weiter. Er ist ja einer, der mag das auch, so diese brachiale Technik und so und dieses quasi amerikanische Militär eigentlich, das jetzt da kommt und dann diese riesigen Gerätschaften, diese Tonnagen an Stahl und Konstruktion. Und jemand hat geschrieben, es wäre ein bisschen verräterisch, wie viel Freude er hat, diesen Auftritt des Militärs dann zu filmen. Also
Sind halt die Bilder, es sind halt voll die Bilder, sei es beim Militärischen, sei es bei den Kriegsszenen dann am Schluss oder auch bei den Unterwasserwelten. Es sind die großen, schönen Bilder und die tragen natürlich die Unterwasserwelt, die Bilder der Unterwasserwelt tragen durch den mittleren Teil des Films und am Ende sozusagen natürlich der Endkampf, da tragen dann die Bilder vom Krieg zwischen den Himmelswesen und den Navi. Und es sind eben nicht die feinen Töne oder die feinen Gespräche oder die Zwischentöne in den Unterhaltungen und auch nicht die Figurenzeichnung. Wir müssen da gar nicht groß drüber reden, aber ich habe auch ein bisschen gestern mit einem feministischen Blick da drauf geschaut. Und haben sich mir die Fußnägel hochgerollt, wollte ich gerade sagen.
Ja, aber das finde ich gut. Sag doch mal, weil ich finde das spannend, das auch aufzurollen, weil das ist. Ich habe auch bestimmte gewisse, Hidden Messages oder nicht so sehr Hidden Messages habe ich da auch noch mitgekriegt.
Ja. Also allein wenn man schaut sozusagen die ich glaube, wenn man wieder eine prozentuale Verteilung machen würde, Frauen reden kaum. So, die Frauen, die vorkommen, die Frau von dem König der Wasservölker und die Frau zum Beispiel von Sully, die werden dargestellt so ein bisschen hauptsächlich als Mütter. Und wenn dann noch sozusagen, dann drehen sie so ein bisschen ab, wenn irgendwas Schlimmes passiert mit ihren Kindern. Da werden sie dann so ein bisschen verrückt, also so ein bisschen die hysterische Frau, die Mutter als hysterische Frau. Da sind wir dann im 17. und 18. Jahrhundert übrigens.
Genau.
Also ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, sie sind auch nur die Frauen von oder beziehungsweise die Tochter von Sully dann sozusagen. Und sie haben wieder so diese typischen Rollen von der Heilerin, also die Frau, die Mutter ist die Heilerin, die dann wieder in diese pflegende Schiene gesteckt wird. Solche Sachen.
Das war übrigens beim ersten Teil noch ein bisschen anders. Ne? Da war die dann seine Frau wurde, sozusagen tatsächlich eine Kriegerin. Eine Entdeckerin und so. Also, und das hat sie jetzt sozusagen in der Ehe komplett abgelegt und ist quasi das Muttchen am Unterwasserherd geworden. Also,
sie wurde am Unterwasserherd. So. Sie wurde domestiziert.
Sie wurde domestiziert und dann fallen natürlich solche Sätze wie ein Sohn für einen Sohn.
Ja,
Manu hat es vorhin schon gesagt, der Vater muss beschützen.
Ja,
oder was
war's? Da habe ich gesagt, Hühnerhaut, Jana, Hühnerhaut. Oh. Nee, aber im Ernst jetzt, das fällt ja, ist ja sogar mir aufgefallen. Dass da wirklich, natürlich kann man sagen, das spielt ja in Naturvölkern, wo man quasi mit irgendwie patriarchalen Strukturen vielleicht rechnet oder so, aber es ist schon ganz auffällig inszeniert, ein unglaublich traditionelles Rollenmodell. Man kann auch wirklich sagen, es ist James Cameron gelungen, in einem Film, der auf einem anderen Planeten spielt, mit einer ganz anderen Spezies, so unglaublich bürgerliche Verhältnisse zu zeichnen. Der Vater, der seine Familie beschützt und der hinausgeht und sagt, das ist unsere Festung und er meint die Familie und er ist der Hüter der Festung und so.
Und die Söhne, die ja auch mit einem total toxischen Männlichkeitsbild erzogen werden. Also es gibt den guten Sohn, der immer brav sagt, ja, Sir.
Und gehorsam ist.
Und immer sehr gehorsam ist. Und dann gibt's den anderen Sohn, der immer in Ungnade fällt und erst dann am Schluss sozusagen von seinem Vater begnadigt wird. Also auch sozusagen einfach, was für heteronormative Rollenbilder von Männern und Frauen da einfach, wie du gesagt hast, einfach wiederbelebt werden in einer komplett anderen Welt, wo eigentlich alles anders sein könnte.
Ja. Genau. Und das wäre nämlich eigentlich das Spannende, ich würde das auch James Cameron vorwerfen, dass er sozusagen im Grunde, so wie beim ersten Teil der erste Teil ist im Grunde quasi ein Western auf einem anderen Planeten, und dieser ist jetzt quasi ein Western unter Wasser auf einem anderen Planeten, und irgendwie, ich meine, optisch schafft er es ja sozusagen, da schon eine besondere und eine schillernde Welt zu kreieren mit Dingen, die man sonst so nicht kennt und nicht sieht und auch im Kino so noch nicht gesehen hat. Aber ich meine, da könnte man doch auch inhaltlich einfach mal was liefern, einfach mal Gedanken spielen lassen. Wie könnten denn Menschen Lebewesen auf einem anderen Planeten ihre Gesellschaften organisieren, die sozusagen ganz anders wären? Also und das macht er einfach gar nicht. Also das ist echt, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Also,
und dann so klassische Elemente wie gesagt, der ausgestoßene Sohn, der sich dann mit dem ausgestoßenen Wal oder Tulkun sozusagen identifiziert und sich dann mit dem verbündet, wo man denkt so, ja, auch alles echt wirklich vorhersehbar. Schöne Bilder, aber inhaltlich so, was zu beweisen, quod erat demonstrandum würde ich da jetzt drunter schreiben.
Genau. Ja. Also er sagt ja auch, er hätte sich, das hat er ja beim ersten Film schon gesagt, das hat ihm ja dann auch einen riesen Shitstorm eingebracht, dass er sich eigentlich von indigenen Völkern in den USA hat inspirieren lassen, mhm, um diese Navi und diese überhaupt diese Naturvölker auf diesem Planeten zu zeichnen. Und man spürt ihm da schon ab, dass er irgendwie die Fantasie oder den Willen nicht hatte, sich die Sache mal noch ein bisschen anders vorzustellen.
Einfach Prioritäten anders gesetzt hat, offensichtlich.
Die Frage ist natürlich auch, ob er den indigenen Völkern überhaupt gerecht geworden ist oder ob er nicht vielmehr eine sehr bürgerliche Vorstellung gelingenden Zusammenlebens einfach auf diesen Planeten projiziert. Und letztlich, und das ist schon ein bisschen so ein, habe ich das Gefühl gehabt, so ideologisch etwas, was mitschwingt durch den ganzen Film. Es ist ein zutiefst konservatives Narrativ, das da erzählt wird, auch im Blick auf die auf das Thema Fremde und Integration von Fremden. Also man hat verschiedene Völker und es ist erstens mal klar, die Menschen mischen sich nicht wirklich mit den Navi. Das funktioniert eigentlich praktisch gar nie, außer in dem Fall von Sally, der dann ja seinen Menschenkörper aber auch hinter sich lässt und sich völlig assimiliert. Und dann hast du diese Navi, die zu diesem Meeresvolk kommen und da auch erst dann angenommen werden und Einzug halten können, als sie sich völlig diesem Meeresvolk angepasst haben. Genau. Also es ist so, wenn man das ein bisschen umlegt auf soziale Problemstellungen in einer multikulturellen Gegenwart, dann muss man sagen, ob das so funktioniert, das ist ja eigentlich das Motto, jeder soll bei sich bleiben, so Hashtag, wie nennt man das, Kulturpluralismus, aber in einem, wie heißt es? Heißt es Kulturpluralismus? Dieses, weißt du, dieses Stichwort, das auch von Rechten gebraucht wird, im Sinne von, es ist gut, dass es viele Kulturen gibt, aber die sollen...
Ethnopluralismus,
genau. Die sollen unter sich bleiben.
Bei sich, bitte.
Das ist eigentlich ein Stück weit, was mir auch entgegenkommt. Oder dann, wenn dann die Türken nach Deutschland oder die Albaner in die Schweiz kommen, dann sollen sie sich aber auch bitte so assimilieren, dass man ihnen quasi ihr Türke sein oder Albaner sein aber auch gar nicht mehr ansieht oder so.
Also Andersartigkeit ist grundsätzlich immer verkehrt.
Ja, das geht nicht.
Nee.
Ja.
Also entweder ganz da oder ganz woanders, aber dann auch bitte nicht bei uns.
Mhm. Ja, genau. Ja. Und der Witz ist doch eigentlich, hier wird uns eine ganz andersartige Welt gezeichnet und gezeigt, die aber genauso funktioniert wie die Erde auch.
Da habe ich vorhin schon gedacht, das ist das in Bezug auf die Himmelsmenschen sozusagen, die Himmelswesen, wir Menschen, wird in dem Film einfach alles Negative von uns, also Zerstörungswut, das wird einfach alles sozusagen negativ ausgelegt, Entwicklungsfähigkeit bis hin zur Selbstzerstörung vielleicht irgendwann mal. Und die negativen Aspekte sozusagen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung oder sowas, die werden dann einfach auf dieses Naturvolk übertragen. Mhm. Also wir haben quasi Übertragung von den negativen Aspekten des Menschseins sowohl auf die Himmelswesen als auch auf die Naturvölker und dann auch noch sozusagen wenig Interessantes oder Feinfühliges oder Schönes in Bezug auf das Storytelling oder die Personenentwicklung. Also,
wir zeichnen jetzt ein bisschen ein düsteres Bild, aber man muss das...
Die Bilder sind schön.
Genau, nachdem man sich hat verklären lassen von diesen wunderschönen Fantasie-Naturaufnahmen, muss man dann doch auch sagen, dass das Narrativ eigentlich wirklich keine zukunftsfähigen Lösungen bereithält irgendwie.
Ja,
oder siehst du das anders,
das auch? Nee, auch. Also es ist halt wirklich viel Eye-Candy. Ich würde sagen Style over Substance. Ne? Und das werfe ich dem Film dann auf der anderen Seite auch vor. Also ich fand ihn ganz inzwischen, ich war nicht enttäuscht, als ich aus dem Kino kam, weil diese 3D-Welt einfach schon grandios ist, so. Aber ich war auch nicht wirklich mitgenommen und würde tatsächlich sagen, ich Ich werfe ihm quasi vor, dass er eine unglaubliche Flut an Bildern einem bringt, aber so richtig übrig bleiben tut davon nicht viel. Also wenn ich jetzt dran denke, ne, das ist, ich habe den kurz vor Silvester, glaube ich, gesehen. Das ist jetzt 3 Wochen her. So, vor 3 Wochen ungefähr habe ich ihn gesehen. Und wenn ich jetzt überlege, obwohl so viele verzaubernde Bilder da waren, ich kann mich kaum noch an Bild erinnern. Es war so eine Fülle, und James Cameron kann das eigentlich, Bilder schaffen oder Szenen schaffen, an die man sich auch noch Jahre später erinnert, die sozusagen Filmgeschichte schreiben oder so. Ich denke jetzt an Titanic, die Hand in dem Auto, wo Klassiker, also wo du hast die Szene so, also wenn ich das sage, und ich nehme auch an, unsere HörerInnen haben sofort, die wissen, welche Szene ich meine, dieses Bild.
Wenn irgendwo eine Hand im Auto verschwitzt klebt, dann ist man bei Titanic sofort.
Bist du bei Titanic. Das Ding hast du drinne.
Ja.
Aber jetzt hier, wie geht es euch? Ich habe also riesen viele Bilder, ganz lange, aber was bleibt denn hängen?
Ich habe auch das Gefühl, es gibt Filme, die guckt man an und man geht aus dem Kino raus und die werden immer besser mit den Tagen darauf.
Sie wirken nach.
Ja, wirken nach, und du denkst, das war jetzt schon und das geht dir irgendwie nach und da entfalten sich noch Dinge. Und Avatar ist schon so, du gehst aus dem Kino raus und bist zuerst mal geflasht von dieser eben Reizüberflutung und so. Aber dann so im Nachgang denkst du, wie war jetzt die Story nochmal und was war jetzt da die Message und so? Und gerade was du sagst zu den Bildern, ich würde das von den Personen sagen, es bleibt einfach keine Person nachhaltig in Erinnerung, weil die Charakterzeichnung irgendwie, man kann sich kurzfristig mal identifizieren, aber so richtig in der Haut einer Person findet man sich nicht wieder.
Nee.
Überhaupt nicht. Also stets bemüht, würde ich mal so sagen.
Stets bemüht.
Also gefühlt war das so ein stets bemüht, so in Bezug zum Beispiel eben auf diesen einen Sohn, der immer so eher das ungeliebte Kind ist, der sich dann eben mit diesem Wal verbrüdert. Oder auch in Bezug auf die Tochter, die dann irgendwie die Mutter Erde spürt und irgendwie so ein spirituelles Gespür hat. Also so als hätte man zu jedem Charakter, wenn man so eine Flipchart hatte, dann hat man den Charakter aufgeschrieben und hat da 5 Sachen dazu geschrieben.
Genau.
Und die 5 Dinge wurden auch eingebracht in dem Film.
Ja.
Und dann war's das.
Aber es sind alles auch Dinge, die man schon 100-mal gesehen hat.
Ja.
Also weißt du, da ist nichts, wo du sagst, das ist jetzt ja mal interessant.
Also, ja, genau. Und es ist halt einfach auch irgendwie nicht überzeugend umgesetzt. Also und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass die Leute blaue Haut haben und von einem anderen Planeten sind, sondern es ist einfach, man kauft den Figuren das nicht so ganz ab. Also es ist, das geht mir auch so. Ich will aber jetzt, weil wir haben ja die Stunde schon fast wieder voll. Ich will doch eine Sache noch sagen, da war ich sogar wirklich so angerührt in dem Film, an einer Stelle nämlich.
Ich hatte auch eine, sag du mal.
Und zwar, man könnte das jetzt im Zusammenhang auch ganz negativ auslegen, aber es gibt so diese eine Stelle, wo der Vater zu seinem Sohn dann plötzlich sagt, und das sagen sie an verschiedener Stelle bei Begrüßungen auch, ich sehe dich.
Ja.
Und das hat mich echt berührt. Und zwar einerseits, weil ich mich da mit der Jahreslosung für dieses Jahr auseinandergesetzt habe.
Ja.
Und dieser Vers aus Genesis, aus der Hagar-Geschichte, wo Gott der Hagar zuspricht, ich bin ein Gott, der dich sieht. Und dann auch dieses hebräische Bedeutungsspektrum, des Begriffs erkennen, wenn man etwas sieht, wenn man etwas erkennt, dann hat das im hebräisch-biblischen Sprachgebrauch eben auch diese tiefen Dimension von ich stehe zu etwas in Verbindung, ich wende mich jemandem zu und ich lebe in einer Beziehung oder ich nehme jemanden wahr in der Tiefe seines Wesens oder seines Seins und so. Und ich konnte mir nicht helfen. Das hat mich einfach berührt, irgendwie dieser Sohn, der da versucht, als Teenager seinem Vater irgendwie einerseits rebelliert und andererseits versucht er doch dann doch irgendwie ihm gerecht zu werden oder von ihm eben gesehen zu werden. Und dann dieser Zuspruch, ich sehe dich. Ich kann es gar nicht 100% ausformulieren, aber an der Stelle, da hat für mich sowas Berührendes irgendwie aufgeleuchtet.
Ja, ich meine, im Grunde ist ja, und vielleicht könnten wir dafür noch ein paar Minuten nehmen, ist das ja auch so ein Abbild von der Art der Spiritualität, die hier gezeigt wird, ne? Dieses gerade in Verbindung sein, ne? Ja. Also nicht nur irgendwie an einen Gott glauben, sondern hier ist ja die Gottheit irgendwie pantheistisch, würde ich mal so sagen. Das ja. ist sozusagen die also man geht eine spirituelle Verbindung und ja wirklich nun auch Verbindung über diesen Zopf, womit man sich dann sozusagen mit den Naturdingen verbindet und damit dann sozusagen ja eben in einer anderen Art von Verbindung als nur einer kommunikativen, sprachlichen oder einer sinnlichen Ebene steht. Und das ist dann sozusagen, also das wäre sozusagen die Entsprechung, die hier gemacht wird. Dieses Ich sehe dich. Ja. Das drückt das sozusagen auch auf einer spirituellen Ebene aus. Wie fandet ihr denn das sozusagen? Also das hatten wir ja auch schon im ersten Teil und das wird jetzt hier quasi noch ein bisschen ausgeweitet sozusagen oder noch stärker betont sozusagen diese Verbindung zur Natur und damit zu einer Art von Gottheit, die irgendwie eingreift, aber auch nicht. Also das hat ja so ein bisschen in Verbindung mit dem Leben sein, sage ich jetzt mal.
Ich finde es ganz spannend, weil sozusagen auch da diese Verbindung, wenn es darum geht, dass eine Person von den Naturvölkern sich irgendwie mit der Natur verbindet oder mit dem Wal oder wie auch immer, dann funktioniert das auch wiederum bei Cameron über die Bilder. Also der Sohn, der sich mit dem Wal verbindet, die versuchen auch zu kommunizieren und die kommunizieren auch irgendwie über Zeichensprache miteinander. Und trotzdem wird die Verbindung, dieses Ich sehe dich oder sozusagen, wenn er dann in das Maul abtaucht und sich wirklich mit dem Wal richtig verbindet darin, funktioniert es dann über die Bildsprache. Also als wenn es sozusagen für das Zwischenmenschliche oder für das Spirituelle bei Cameron nur in Anführungszeichen über diese Bildsprache dann funktioniert in der Darstellung.
Ah, interessant. Also du würdest sagen, ja, uns wird hier zwar eine Verbindung mit der Natur oder dem Göttlichen oder wie man es immer auch nennt, gezeigt, aber also für den Zuschauer funktioniert das nur über Bilder. Also sprich, eigentlich nicht das, was gezeigt wird, sondern wir können nur zugucken.
Genau.
Ja, genau.
Ja, ist ja gut, das ist natürlich schon ein starkes Motiv bei Avatar in beiden Filmen, dass so eben eine Art von Spiritualität gezeichnet wird. Natürlich, ja, über dieses Medium der Bilder, aber eine Art von Spiritualität, in der die Bewohner, die intelligenten Bewohner des Planeten in einer direkten, unmittelbaren Beziehung zu ihrer Umwelt oder zur Natur stehen. So, man verbindet sich mit den Geschöpfen, eben sogar physisch und hat dann Anteil an dieser Gottheit, die irgendwie alles zusammenhält. Das ist ja schon auch en vogue, mindestens in bestimmten Milieus, auch im esoterischen Milieu natürlich, aber auch weit darüber hinaus, dass man irgendwo ich habe da ambivalente Gefühle. Es ist natürlich nicht, was ich jetzt, es ist jetzt nicht mein Glaube oder so, dass jetzt die Schöpfung an sich also in einer Form schon göttlich ist, aber nicht, dass Gott mit der Schöpfung identisch ist oder so. Aber diese Einsicht in diese Verbundenheit aller Lebewesen, das ist ja auch sogar naturwissenschaftlich ganz faszinierend, dass da immer mehr, dass man zum Beispiel Wälder entdeckt, nicht als Ansammlung eigener Bäume, sondern als eigentliche Ökosysteme, die verbunden sind miteinander. Pilze, die sich über Kilometer erstrecken und miteinander und durch diese Myzele kommunizieren und so. Also es ist verrückt, was da die letzten Jahre auch deutlich wurde, wie tatsächlich ein Stück weit die Welt irgendwie wie ein Organismus funktioniert. Und wir sind ja da irgendwie auch so, wir stehen vielleicht ein bisschen quer als Menschen, aber wir sind da auch Teil von.
Voll, vielleicht haben wir einfach so ein Stück weit in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten unseren, bildlich mit Avatar gesprochen, unseren Pferdeschwanz verloren.
Ah ja, 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 ja.
Also,
ja.
Dass wir ist ein bisschen unsere Sensibilität sozusagen für diesen Organismus, für dieses Verbundensein der Natur und der Organismen miteinander, dass wir auch vielleicht tatsächlich durch unsere Entwicklungsfähigkeit, durch unser Fortschreiten, diese Sensibilität auch so ein bisschen für dieses System, für das, was du gerade gesagt hast, Manu, so ein bisschen eingebüßt haben.
Ja.
Also uns selber unseres Pferdeschwanzes beraubt.
Ja, aber ich bin da bei dir, Jana, was du vorhin gesagt hast. Weil, also ich meine, ja, James Cameron zeigt uns hier eine natürliche Form von Spiritualität. Mhm. Und wir sagen alle, oh ja, so im Einklang mit der Natur sein. Aber der Film lässt dich als Zuschauer zurück. Du siehst quasi du siehst durch eine Lupe Menschen oder Wesen zu, wie sie Spiritualität leben. Aber das kommt bei dir gar nicht an. Also du hast diesen Pferdeschwanz nicht. Also sprich, und es gibt auch keine Situation, wo dieser Film es leistet. Keine Ahnung, das kann man ja über Emotionen oder über irgendwelche Dinge, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich mit drinne in irgendeiner Form. Und sei es nur für eine Sekunde, leuchtet dir auf, ich bin Teil dieser Verbindung, sag ich mal. Nee, du guckst immer nur zu, du guckst wie so ein Forscher, machst du eine Studie, ja, so haben die alten Indianer das gemacht, sag ich jetzt mal. Und dabei bleibst du hängen. Und das würde ich sagen, ist ja schön, wenn der Herr Cameron hier irgendwie eine Naturmystik zelebrieren möchte. Ja, dann soll er uns aber als Zuschauer doch bitte mit reinnehmen und nicht nur ein Spektakel vorführen.
Ja, da sind wir ein Stück weit wieder beim Anfang. Es wird vorgeführt, wie es hätte sein können oder wie es vielleicht einmal gewesen ist. Aber es wird halt man kommt jetzt nicht aus dem Film raus und hat ganz neue Ideen dazu, wie wir mit unserer Umwelt in Verbindung treten können oder so.
Also der Film ist in keinster Weise inspirierend.
Okay.
Ja. Also im wörtlichsten Sinne von inspirierend. Also ich bin nicht inspiriert danach. Ich bin nicht begeistert. Ich bin overwhelmed oder nach 4D reizüberflutet, komplett. Ich konnte nicht mal den glitzernden Boden auf dem Kinoboden noch ab, irgendwie dann, als ich gestern da rausgetorkelt bin. Aber ich bin nicht inspiriert.
Ja.
Zumindest nicht für mein Leben.
Finde ich ein sehr, sehr starkes Fazit. Ich überlege mir jetzt gerade, das in den Titel zu nehmen, im Sinne von überwältigt, aber nicht inspiriert. Mhm. Oder überwältigend, aber nicht inspirierend. So, das ist eine gute Zusammenfassung.
Ja, und das würde ich sagen, bei den Themen, die er behandelt, ne, Ausbeutung der Natur, Umweltzerstörung, menschliche Gier, Spiritualität, verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Mhm. Eigentlich Hammer-Themen, wo du bei jedem Einzelnen was Inspirierendes hättest mitgeben können, sozusagen. Mhm. Aber das macht er nicht. Er bleibt bei saugeilen 3D-Bildern hängen.
Ja.
Und schafft dabei es noch nicht mal, auch auf der Ebene, ein, zwei, drei Bilder so zu machen, dass du dich noch in 5 Jahren daran erinnern wirst. Also das ist schon, das ist echt ein bisschen flach.
Jetzt müssen wir eigentlich...
Obwohl es 3D ist, ist es ja, sehr flach.
Ja, flach, flach. Das wäre auch ein Titel. 3D, aber flach.
Genau.
Ja gut.
4D aber, und Rückenschmerzen, 3D, ja, aber flach.
Genau. Aber jetzt müssen wir vielleicht, um da die Kurve noch zu kriegen, müssen wir doch irgendwie sagen, es kommen ja noch mehr. Es kommen ja noch mehr Filme. Ich glaube, der dritte Teil ist sogar die Motion Capture zum dritten Teil wurde sogar schon abgedreht. Ah, also das ist, da hat er schon viel, da kommt noch mehr. Jetzt könnte man sagen, was würden wir uns denn wünschen?
Ja, man weiß schon, da wird es um Feuer gehen. Also der geht die Elemente,
ja, die Elemente
irgendwie durch.
Klar.
Da wird es dann, also mehr
das
weiß
heißt
ich
ja
nicht.
Way of Water, sondern Feel the Fire.
Genau.
Ja, eben. Und jetzt, was müsste der dritte Teil leisten, damit wir nochmal mit Begeisterung gehen und damit Jana sich das nochmal, der wird dann wahrscheinlich 4,5 Stunden dauern.
Um Gottes Willen.
Und damit sie da nochmal in 4D sich das, sie das antut. Was müsste passieren?
Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil sein Rezept geht ja anscheinend unfassbar gut auf. Also ne, den ersten Film nochmal zu wiederholen und damit sozusagen wieder in die Top 10 der ewig erfolgreichsten Filme zu kommen, das ist schon ein starkes Stück eigentlich. Das ist schon, da musst du schon sagen, alter Schwede, wie geht das? Also der wäre, ich sag mal, kommerziell gesehen dumm, wenn er das nicht nochmal macht. Und ich vermute, er wird es nochmal machen. Mein Wunsch wäre, dass er sich jetzt, wo er sozusagen, ich meine, vielleicht hat er ja auch gedacht, okay, nach 13 Jahren muss ich die erste Geschichte nochmal erzählen, damit wir quasi an dem Punkt sind, dass wir es tatsächlich weitermachen können. Also mein Wunsch wäre, dass er jetzt tatsächlich weitermacht. Und dass es irgendwie nicht einfach nochmal dasselbe in einem anderen Element uns präsentiert wird, sondern dass er es hinkriegt, diese schon interessante Welt, die er dort geschaffen hat, so zu beleben und bebildern, dass ich mich emotional wirklich bewegt fühle und nicht nur beballert.
Ich glaube, die Frage ist schon so ein bisschen nicht falsch, aber führt schon in die falsche Richtung. Also wie kann er weitermachen? Und das Weitermachen ist, glaube ich, schon sozusagen falsch gedacht. So, wie kann ich das weiterführen, was ich in 1 und 2 gemacht habe? Und ich glaube, dieses nochmal anders denken oder die Figuren nochmal anders denken, vielleicht auch das System der Völker nochmal anders denken, das erfordert eben ein, ich mache nicht einfach weiter und verleg das Ganze in irgendwie ein Feuersystem oder sowas, sondern das erfordert ein, ich habe eine Idee von der Welt und ich habe schon 2 Filme dazu gemacht und wie gestehe ich auch dieser Welt zu, sich auch weiterzuentwickeln und nicht bei dem, was ich bisher erschaffen habe, zu bleiben.
Ja. Also ich habe so den Eindruck, dass wir alle zusammen, dass wir befürchten, er wird es einfach nochmal machen mit Feuer.
Do it again, James, do it again.
Bald. Wasser, Feuer, aber ich würde natürlich in dieselbe Bresche schlagen und sagen, ich würde mir hoffen, dass er diese festen schwarz-weißen Fronten irgendwie ein bisschen aufweicht, dass irgendwie deutlich wird, da experimentiert er jetzt mit Plotentwicklungen, die auch eben, wie du, da, ich fand das sehr schön als Stichwort, wie du das gesagt hast, die auch inspirierend wären für unsere Zeit und für das Leben auf diesem Planeten und nicht einfach sich in irgendeiner Nostalgie erschöpfen, die letztlich auch nur der Schmerz ist darüber, dass es nicht mehr so ist wie früher. Mhm. Und damit kommen wir halt einfach nicht ins 21. Jahrhundert. Also das, da braucht es mehr.
So ist es. So ist es. Okay, am Schluss vielleicht noch die Frage, wem würden wir den Film denn empfehlen, wenn man den noch jemandem empfehlen muss, nachdem er am Montag auf Platz 5 stehen wird?
Ja.
Nee, ich meine, wem ich den Film empfehlen würde, sage ich jetzt mal platt, Menschen, die sich für leichte Kost begeistern, die Spaß an großartigen Actionbildern haben und vielleicht sozusagen wenn sie die 3D-Brille aufziehen, sich für einen Augenblick in einer Eye-Candy-Welt verlieren wollen. So, denen würde ich also das empfehlen.
Die 4D-Variante würde ich allen Menschen empfehlen, die Spaß an so Freizeitparks haben und,
ja. Ja, genau.
Und so Rollercoaster-Sachen. Das funktioniert total gut.
Ja, oder an Leute, deren familiäres Rollenbild aus den Fugen geraten ist, die könnten sich da nochmal orientieren, wie eine traditionelle bürgerliche Familie mit dem Vater als Beschützer funktioniert. Genau. Nee, aber ich würde natürlich auch sagen, ich habe das ja auch mit Spaß geguckt und ich habe es mit unserem Sohn angeschaut, der natürlich fasziniert war davon. Und das ist schon, es kann schon ein großartiger Familienspaß sein. Und man
wie
kann ja dann auch,
ja.
Genau, und man kann das ja dann auch, gediegen genug ist, kann man das auch reflektieren nachher und mit der Familie nochmal drüber sprechen, ob das jetzt wirklich so gute Ideen sind, die in dem Film gefördert werden.
Genau, also ihr lieben HörerInnen da draußen, wir hoffen, ihr hattet Spaß, euch mit uns über Avatar 2 Gedanken zu machen und wisst jetzt, ob ihr ihn euch angucken wollt oder habt ihn vielleicht schon gesehen und seid jetzt schlauer oder auch nicht, das dürft ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall was schön, dass ihr dabei wart und empfehlt doch bitte die Podcast-Folge weiter. Schreibt uns, was ihr denkt, auf Facebook oder sonst wo. Diskutiert ein bisschen drüber und wir sind auf jeden Fall auf eure Gedanken gespannt. Und dann nächsten Monat sind wir auf jeden Fall wieder am Start mit Popcorn Culture. Worum es dann geht, werdet ihr dann sehen. Alles klar?
Hey, tschüss, macht's gut.
Wir verabschieden uns. Ciao.